Diese Produkte sind zum Großteil wirklich die reinsten Zusatzstoff-Cocktails. Also der Zucker ist meistens noch die natürlichste Zutat. Ist wirklich so. Also wir haben Produkte mit bis zu 20 E-Nummern darunter. Also da weiß man oft gar nicht, was ist da alles drinne.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Kennt ihr Süßigkeiten wie Toxic Waste, Warheads oder Headbangers? Die meisten Erwachsenen wahrscheinlich nicht, aber Kinder und Jugendliche ziemlich sicher schon. Diese sogenannten Extreme Candy kommen meist aus Ländern außerhalb Europas, haben oft einen extremen Geschmack und werden über die Social Media Plattform TikTok an Millionen von jungen Menschen vermarktet. Jetzt natürlich die Frage, ist dieser Mega-Hype nur ein weiterer lustiger Jugendtrend unter vielen? Darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Luise sprechen. Sie hat einen Marktcheck zu Extreme Candy durchgeführt und wirklich besorgniserregende Dinge herausgefunden. Mein Name ist Dario von Foodwatch. Hallo Luise, du hast ja echt ein paar Produkte hier aus unserem Marktcheck zu Extreme Candy mitgebracht. Ziemlich knallig und bunt alles. Erzähl mal, was hast du mitgebracht?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht mal so ein paar speziellere Sachen rausziehen. Hier zum Beispiel die Nickel Nip. Das sind Flaschen aus diesem, so einer Wachsumrundung. Also die sind außen, sind die aus Wachs. Innen ist eine Flüssigkeit und man kann dieses Wachs irgendwie auch kauen. Und Farbstoff enthalten sie natürlich reichlich. Dazu kommen wir noch später. Dann hier die Dipper Worms. Das sind so saure Würmer in verschiedenen Farben, die man dann aber vorm Essen noch in so eine giftgrüne Flüssigkeit dippen soll. Auch schön hier Dr. Sour Splash. Knallbunte, runde Kugeln aus Plastik, in denen ist eine grellgrüne, grellrote oder grellgelbe Flüssigkeit. Alles in so einem Art Plastiknetz nochmal verpackt. Und die Idee dahinter ist, dass man die irgendwie dieses Plastikding aufmacht und sich dieses saure Zeug dann irgendwie in den Mund spritzt. Was nicht ganz risikolos ist, auch dazu später noch mehr.
Okay, klingt irgendwie alles ziemlich wild. Was eint denn diese Produkte eigentlich?
Was sie eint, ist, dass sie eben aus aller Welt importiert sind, dass sie ja auch recht teuer meist sind, dass sie ja meistens sehr, sehr bunt sind, sehr, sehr irgendwie außergewöhnlich, speziell, dass sie irgendwie ja ein bisschen spezieller sind als eben die üblichen Produkte, die man hierzulande kennt, wie Gummibärchen und dergleichen.
Hast du denn schon was davon probiert?
Nein, ich habe wirklich es geschafft, glaube ich, anderthalb Wochen lang mich mit all diesen Produkten zu beschäftigen, ohne einmal davon was zu probieren. Nee, weil ich musste ja vor allem gucken, was draufsteht und was drin ist. Und jetzt der Geschmack des Ganzen hat jetzt nicht so eine Rolle gespielt bei meiner Untersuchung.
Ist ja auch nicht so, dass jetzt unbedingt viele von uns Erwachsenen darauf abfahren, sondern es sind ja vor allen Dingen Kinder und Jugendliche. Da frage ich mich natürlich, sind es jetzt wirklich nur die bunten Farben, die das ansprechen? Weil also Süßigkeiten im Supermarkt, die ich sonst so kenne, sind ja auch ziemlich bunt.
Also der große Reiz, denn das Ganze hat, das ist, glaube ich, vor allem eben, dass sie nicht so einfach zu kriegen sind. Also es gibt sie nicht überall. Sie sind vor allem auch sehr teuer. Also es gibt zum Beispiel Energy Drinks aus Japan, die werden für 5 € die Dose verkauft aus solchen Online-Shops. Das heißt, es ist teuer, es ist nicht überall zu bekommen, es ist rar. Und dadurch ist es für die Kinder und Jugendlichen oft wie ein Statussymbol. Also die sammeln diese Produkte auch, stellen die sich teils ins Regal. Also es geht gar nicht darum, die unbedingt auch zu essen, sondern wirklich zu zeigen, ich habe etwas, was ihr nicht habt oder was eben schwer zu bekommen und besonders teuer oder besonders extravagant ist. Mhm.
Jetzt, wenn es darum geht, was da jetzt drin ist, müssen sich da Eltern besonders Sorgen machen? Also ja, grundsätzlich wissen wir ja, Kinder essen nachweislich zu viel Zucker. Mehr als doppelt so viel wie empfohlen, glaube ich. Die Frage ist, ist das jetzt einfach nur ein Süßigkeiten-Trend, den man halt so als Eltern mit erleiden muss? Oder gibt es da irgendwas, worüber man sich Sorgen machen sollte?
Ja, genau, das war auch meine zentrale Fragestellung. Also die Überlegung ist es jetzt, abgesehen davon, dass es natürlich einfach alles unfassbar süß ist und deswegen sowieso sehr ungesund, darüber hinaus auch problematisch. Und tatsächlich habe ich in meiner Recherche einige Aspekte gefunden, die ich durchaus problematisch finde. Zum Beispiel sind diese Produkte hier alle sehr bunt, die sind aber bunt, nicht weil sie pflanzliche Farbstoffe enthalten, wie die meisten Süßwaren hierzulande, sondern sie sind bunt, weil sie künstliche Azofarbstoffe enthalten. In Europa ist für Azofarbstoffe seit 2010 ein verpflichtender Warnhinweis vorgesehen, dass diese eben Hyperaktivität fördern können. Und das hat dazu geführt, dass Azofarbstoffe eigentlich aus den hiesigen Süßigkeiten fast komplett verschwunden sind. Also man findet sie kaum noch. Und über diese importierten Süßwaren und auch teilweise über Snacks, also es gibt zum Beispiel auch so eine Pizza-Snacks, die enthalten auch Azofarbstoffe, kommen diese problematischen Farbstoffe eben wieder zurück. Und sind aber darüber hinaus auch oft gar nicht als solche gekennzeichnet und nicht mit einem Warnhinweis versehen.
Und sag nochmal genau, was ist das Risiko dieser Azofarbstoffe? Was können die bewirken?
Also Azofarbstoffe sollen einerseits dazu führen, sogenannte Pseudoallergien, also allergische Reaktionen auszulösen. Und andererseits stehen sie unter Verdacht, Hyperaktivität bei Kindern zu fördern. Und daher müssen sie eben diese entsprechenden Warnhinweise hierzulande tragen.
Die Azofarbstoffe sind also zurück. Das ist allein schon schlimm genug. Worüber muss man sich noch Gedanken machen?
Ja, neben den Farbstoffen haben wir wirklich auch andere problematische Zusatzstoffe gefunden. Insgesamt muss man sagen, dass diese Produkte extrem viele Zusatzstoffe enthalten. Also wir haben einige Produkte gefunden, wo wirklich 20 E-Nummern hinten drauf gelistet sind. Also da ist wirklich Zucker noch die absolut natürlichste Zutat in diesen Produkten oft. Und beispielhaft kann ich mal zwei problematische Zusatzstoffe nennen, die wir in mehreren Produkten gefunden haben. Zum Beispiel enthält hier dieser Reese's Stick, dieser Riegel, Tert-Butyl-Hydrochinon, abgekürzt TBHQ oder mit der E-Nummer 319 versehen. Und dann gibt es eben diese Wachsprodukte hier wie Nickel-Nip und dieser Mund und dieser Bart, der auch eben aus so einer, ja, so eine wachsartige Beschichtung hat. Und die enthalten Butylhydroxytoluol, abgekürzt BHT, E-Nummer 321. Und diese beiden Konservierungsstoffe sind eben mit verschiedenen, ja, gesundheitlichen Risiken verbunden. Bei TBHQ, was eben in diesem Riegel enthalten ist, besteht der Verdacht, dass es eben krebserregend sein könnte und dass es auch die Immunabwehr beeinträchtigen könnte. Und bei dem BHT besteht der Verdacht, dass der Hormonhaushalt dadurch gestört werden könnte. Außerdem kann es bei Säuglingen großen Mengen zu Blausucht und sogar zum Erstickungstod führen. Beide Stoffe sind für Kinder, also für Säuglings- und Folgenahrung nicht zugelassen. Und da fragt man sich dann schon, was sowas eben in Süßigkeiten zu suchen hat.
Genau, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Also bei den Farbstoffen kann ich mir das noch irgendwie vorstellen. Man macht das Ganze bunt. Konservierungsstoff, kann man da nicht irgendeinen anderen Stoff nehmen, der irgendwie ein bisschen gesünder ist? Also warum machen die Hersteller das?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es einfach billig. Dann sind es natürlich auch oft Produkte aus Amerika. Wir haben einfach in Amerika nochmal eine andere Diskussion, einen anderen Stand der Diskussion und auch des Risikobewusstseins, was eben solche Zusatzstoffe angeht. Da werden insgesamt eben viel mehr Zusatzstoffe noch zugelassen, die hier nicht zugelassen sind. Oder es besteht einfach, glaube ich, ja, weniger kritische Distanz dazu. Aber wie gesagt, legal ist es ja hier auch. Und auch in hierzulande ist das Problem, dass einfach ja sehr viel passieren muss, bis ein Zusatzstoff, der einmal zugelassen wurde, wieder verboten wird.
Jetzt gibt es sicherlich Menschen, die sagen, na gut, jeder, jede kann ja auch lesen, also na, bis auf vielleicht ganz kleine Kinder, aber die Eltern können lesen und man kann sich die Zutatenlisten anschauen und gucken, was drin ist. Und ja, vielleicht auch einfach sagen, okay, sowas kaufe ich nicht, wenn da so viele E-Nummern drauf sind. Ist das nicht eigentlich auch ein Argument, was
Also erstens finde ich bei Kindern schon immer ein begrenztes Argument, weil Kinder können zwar lesen, ich bezweifle sehr, dass sie das tun, wenn sie irgendeine Süßigkeit sich kaufen. Zum anderen muss ich halt eben feststellen, dass, was die Kennzeichnung dieser Produkte angeht, wirklich extreme Lücken bestehen. Also es fängt schon an in den Online-Shops. Also viele dieser Produkte werden ja über Online-Candy-Shops vertrieben. Und dort war es eben reihenweise so, dass komplette Nährwerttabellen fehlten, dass Zutatenlisten fehlten, dass Zutaten nur auf Englisch angegeben waren, Übersetzungen mangelhaft waren, dass Warnhinweise fehlten. Also wirklich ganz, ganz mangelhaft die Kennzeichnung in den Online-Shops und auch in den quasi offline, in den echten Filialen, also in den Candy-Shops hier in den Berliner Fußgängerzonen, die ich mir angeguckt habe, sieht es nicht viel besser aus. Falsche Übersetzungen, fehlende Übersetzungen. Ich habe wirklich bei dieser Recherche ganz oft mit Brille und Lupe arbeiten müssen, um überhaupt entziffern zu können, was denn in diesen Produkten enthalten ist. Also das ist eben auch das Problem, dass diese rechtlich vorgegebene Mindestschriftgröße extrem klein ist und dass die eigentlich viel größer sein müsste, damit eben auch Menschen, die nicht wirklich perfekte Argusaugen haben, das immer noch entziffern können.
Und dieses Argument, die Eltern sollen einfach dann schauen, was die Kinder sich besorgen, was sie kaufen und da immer ein Auge drauf haben, das ist ja vor allen Dingen bei solchen Produkten besonders schwer, die ja erstmal ganz oft gar nicht im Supermarkt verkauft werden, sondern in Candyshops, wo dann Kinder alleine hingehen oder vor allen Dingen auch online. Und dieser ganze Hype, der ist ja eigentlich überhaupt so groß, weil es die sozialen Medien gibt, weil es TikTok gibt und vor allen Dingen darüber das Marketing stattfindet, richtig?
Genau, also die sozialen Medien sind der wichtigste Marketingkanal für diese Produkte und ich glaube, dass es diesen Trend nie gäbe, wenn es TikTok und Co. nicht geben würde.
Und wir wissen, Smartphone-Nutzung oder was sich da auf dem Schulhof erzählt wird, das findet ganz oft an der elterlichen Kontrolle vorbei statt, ne? Direkt. Genau. Der Kanal ist direkt quasi. Ne?
Genau, also ich war zum Beispiel auch irritiert, dass meine Tochter mir erzählt hat, also dass sie viele dieser Produkte bereits kannte, weil sie einfach auf dem Schulhof, also die ist in der Grundschule, ist jetzt noch kein Teenager oder dergleichen, auf dem Schulhof viele dieser Produkte eben angeboten bekommen hat. Also da sieht man eben auch schon, dass die 7-, 8-, 9-jährigen Kinder diese Produkte kennen, selber auch schon kaufen und dann teilweise auch in der Schule verteilen.
Und wie funktioniert genau dieser Trend? Gibt es dann irgendeinen Influencer, der diese Produkte in die Kamera hält oder wie läuft
also,
das?
Also es ist ganz unterschiedlich. Man muss einerseits haben diese Online-Shops, die eben diese Produkte vertreiben. Die haben solche Namen wie Sugar Gang, Pippeline, Lias Candy, King Candy und so weiter und so fort. Die haben meistens ihre eigenen Social-Media-Kanäle und machen dort Marketing und verdienen sich dort verschiedenster Strategien. Andererseits nutzen die Hersteller selber natürlich auch die sozialen Medien, um ihre Produkte zu vermarkten. Und ich habe jetzt drei, sagen wir mal, Strategien identifiziert, die gerne genutzt werden. Das sind natürlich nicht alle, also es gibt natürlich noch viele verschiedene, aber einerseits ist zum Beispiel, sind es sogenannte Boxing-Videos, also das machen die mehrere dieser Online-Shops, die filmen einfach Bestellungen ab. Also man sieht einfach nur, wie jemand die Produkte in eine Box packt, aber was sie halt tun, sie sagen, wie hoch die Bestellung war und wie der Vorname des oder der Bestellenden eben war. Mhm. Und das gibt natürlich einen Anreiz für viele Kids und Jugendliche, die schreiben dann in die Kommentare, oh, kannst du meine Bestellung auch mal abfilmen? Weil das gibt denen natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, mhm, eine gewisse, ja, Anerkennung auf sozialen Medien, dass sie sagen können, oh, ich habe auch irgendwie für 100 Euro hier Süßigkeiten bei euch bestellt, mein Name ist so und so, bitte filmt doch mal diese Bestellung. Und ich war wirklich erstaunt, also man findet Videos auf TikTok, die 5 Millionen Mal angeklickt wurden, wo einfach nichts anderes passiert, als das Produkt in eine Box gepackt werden. Und da muss ich sagen, war ich schon erstaunt, dass das anscheinend so eine hohe Aufmerksamkeit erfährt. Ja, das ist eine Strategie. Eine andere Strategie, die wahrscheinlich auch bekannter ist, sind die sogenannten Challenges. Also wir alle kennen ja wahrscheinlich die Hot Chip Challenge, wo es darum ging, einen besonders extrem scharfen Chip zu essen, der auch für einen unglaublich hohen Preis verkauft wurde.
Also den Hot Chip, ne?
Den Hot Chip, genau. Der Hot Chip. Und der Hot Chip wurde auch wirklich von Anfang an nur als Challenge vermarktet. Also es ging wirklich dabei von Anfang an darum, wurden die Kinder aufgefordert, die Jugendlichen so, esst den, filmt euch dabei, teilt es auf sozialen Medien und fordert eben auch noch zwei Freunde oder Freundinnen heraus, auch an dieser Challenge teilzunehmen. Super kluger Vermarktungstrick. Also besser kann man es wirklich nicht machen. Die Leute zaufen viel Geld, machen das eben, um Anerkennung auf sozialen Medien zu bekommen. Man isst es ja nicht, weil man es lecker findet oder es toll findet, irgendwie fast einen Herzinfarkt zu kriegen vor Schärfe, sondern man macht es, um eben sich zu beweisen, was natürlich bei Kindern und Jugendlichen oft eine große Rolle spielt. Man macht es, um Anerkennung zu bekommen und dann macht man natürlich automatisch Werbung für das Produkt und erweitert eben die Reichweite und fordert dann noch andere dazu auf. Die müssen es dann auch kaufen, machen das Gleiche, also so eine Art Schneeballsystem. Unfassbar klug, muss ich sagen, als Marketingstrategie.
Aber bei der Challenge ging auch ein bisschen was schief, ne?
Bei der Challenge ging einiges schief, weil da sind reihenweise Kinder im Krankenhaus gelandet, weil eben auch diese Capsaicin-Werte extrem hoch waren und dieses, naja, also man kriegt einfach Probleme, wenn man so ein extrem scharfes Produkt nimmt und das reizt den Magen unglaublich und es gab wirklich sehr große Probleme, sodass einige Bundesländer das dann sogar verboten haben. Also nicht unproblematisch, was wir aber nach wie vor sehen, also der Hot Chip, die Hot Chip Challenge hat jetzt irgendwie nachgelassen, danach gab es dann noch den Versuch einer Salt Chip Challenge zu etablieren mit einem extrem salzigen Chip, war nicht ganz so erfolgreich, gesundheitlich auch auf jeden Fall bedenklich, weil so viel Salz auf einmal zu essen ist einfach auch extrem ungesund und gefährlich und was aber eben jetzt eine große Rolle spielt nach wie vor sind Sour Challenges, also was bleibt noch? Und eklige Challenges übrigens auch. Also was jetzt bleibt jetzt noch nach scharf und salzig, bleibt natürlich noch das Saure. Diese sauren Produkte ja sind eben besonders problematisch auch. Nicht nur, weil man eben das eine geschickte Marketingstrategie ist, sondern weil saure Produkte enthalten meistens sehr viel Zitronensäure, manchmal auch Apfelsäure oder Fumarsäure. Meistens ist es Zitronensäure. Und diese sehr hohen Gehalte an Zitronensäure, zum Beispiel in so einem Hard Candy, also in so einem harten Kaubonbon, in Kombination mit Zucker ist extrem schädlich für Kinderzähne. Also diese Säure greift eben den Schmelz von den Milchzähnen an und dann kommt natürlich noch der Zucker ins Spiel. Also wirklich ganz, ganz schädlich. Zahnärztinnen warnen eben auch schon lange davor, dass man eben diese sauren Süßwaren eigentlich nicht konsumieren sollte, weil das eben ja gerade für Kinderzähne sehr, sehr problematisch ist.
Gerade jetzt Kinderzähne, ich habe mir jetzt auch ein paar Videos angeguckt. Wir können mal in eins reingucken und da merkt man auch schon jetzt für die Hörerinnen und Hörer an der Stimme des Kindes, dass dieses Kind wirklich sehr jung ist. Ich würde es jetzt mal auf 4 bis 5 schätzen. Wir hören mal rein, was da passiert.
Hallo.
Wie heißt du denn?
Entisa.
Entisa, wenn du was Cooles für mich tanzt oder singst, dann schenke ich dir unseren XXL Ramadan-Kalender.
Tanz!
Willst du mal ein Türchen aufmachen?
Ja.
Soll ich dir helfen?
Ja.
Was ist da drin?
Hey, Schokolade!
Oh, yeah! Welche Türchen machst du auf? 14?
Diese.
Yeah! Sie hat die Sour Patch aus dem Kalender geholt, ne? Willst du mal eine probieren?
Ja.
Ja?
Ich nehme rot.
Probier mal. Sag mal, ob gut schmeckt. Sauer? Oh, sauer? Aber lecker? Nein. Tschüss!
Ja, dieses Video ist von der Sugar Gang. Das ist ein Online-Candy-Shop, der gleichzeitig aber auch, glaube ich, 3 Filialen inzwischen betreibt. Und diese Sugar Gang hat wirklich ihre eigenen Influencerinnen. Also dieser junge Mann und diese junge Frau sieht man in verschiedensten Videos. Und dort sind sie meistens dabei, irgendwie Kindern Süßigkeiten zu schenken, die irgendwelche Challenges bestehen zu lassen und fragen halt auch immer wieder, folgt ihr uns schon auf TikTok? Und dann zeigen die Kids, dass sie der Sugar Gang eben schon auf TikTok folgen. Und finde ich halt auch nicht unproblematisch, ja, weil man sieht eben, dass die Zielgruppe dieses Marketings ganz eindeutig schon sehr junge Kinder sind. Also wirklich so, es geht wirklich bei 4 Jahren los bis etwa 12, 13. Das scheint so die Kernzielgruppe zu sein. Und das ist natürlich wirklich problematisch. Man hat hier Kinder nicht nur die eben extrem zuckrige Produkte geschenkt bekommen. Also das ist klassisches Junkfood-Marketing. Und hier zum Beispiel ein Teaser in dem Video, dieses Produkt, was sie dort eben isst, enthält auch Azofarbstoffe. Finde ich echt nicht cool, sowas an Kinder zu verschenken und damit eben auch noch Werbung zu machen.
Ja, also grundsätzlich, was kann man tun? Was kann die Politik tun? Was können Eltern tun?
Also es ist wirklich ein vielfältiges Thema, wo man natürlich auch vielfältige Maßnahmen ergreifen muss, um das in den Griff zu kriegen. Also wir haben natürlich einerseits das Kennzeichnungsproblem, gerade online sehen wir immer wieder, auch bei anderen Themen, dass Hersteller ihre Kennzeichnungsvorgaben nicht erfüllen. Da braucht es eben eine effektivere Überwachung und auch eine Bündelung der Überwachung beim Bund. Das ist derzeit so, dass quasi die lokalen Lebensmittelüberwacher eben auch für diese Online-Kontrollen zuständig sind und das sie einfach nicht erfüllen und leisten können. Dann haben wir natürlich das Problem der Mindestschriftgröße. Die müsste einfach deutlich erhöht werden, damit eben alle Menschen ja zum Beispiel Warnhinweise und Inhaltsstoffe gut lesen und gut erkennen können. Dann haben wir das Problem der Zusatzstoffe der gesundheitlich Umstrittenen. Da muss es wirklich so sein, dass absolut nur gesundheitlich unbedenkliche Zusatzstoffe zugelassen werden. Und bei allen Produkten, wo es eben Hinweise auf gesundheitliche Risiken gibt, diese im Sinne des Vorsorgeprinzips eben verboten werden. Und schließlich haben wir das Problem der Werbung. Und Kinder essen sowieso mehr als doppelt so viel Süßigkeiten, wie gesund und gut für sie wäre und nicht mal halb so viel Obst und Gemüse. Wir haben ein großes Problem mit Fehlernährung hierzulande und daraus entstehen eben mit Übergewicht, mit Adipositas, mit Typ-2-Diabetes. Und deswegen braucht es eben dringend effektive Werbeschranken, die diesen negativen Einfluss der Werbung auf Kinder und Jugendliche begrenzen. Und im Bereich der sozialen Medien muss es wirklich so sein, aus unserer Sicht, dass Marketing für ungesunde Produkte überhaupt nicht mehr erlaubt sein sollte, weil man das eben nicht sinnvoll beschränken kann, weil diese Inhalte eben auch jederzeit rund um die Uhr überall abgerufen werden können und Kinder und Jugendliche eben überall erreichen. Und deswegen sollte eben auf sozialen Medien nur noch für gesunde Produkte geworben werden dürfen.
Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit den ganzen Produkten hier? Also ich weiß nicht, ob wir jemanden im Team finden, der die Warheads essen will.
Also das ist, muss ich sagen, ja immer wieder so ein bisschen das Problem, dass bei unseren Marktchecks und Marktstudien, die wir so durchführen, dass wir oft Produkte unter die Lupe nehmen, die man eigentlich nicht guten Gewissens verschenken kann und die man auch gar nicht oft eben gar nicht wirklich gerne essen oder trinken mag. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, wenn ich die Produkte dann freigebe, wie groß das Interesse sein wird der Kollegin. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere dann aus Neugier irgendwie mal probiert wird. Aber wie gesagt, ich selber kam überhaupt nicht in Versuchung. Also für mich ist es nichts, was mich reizt. wenn ich auch sagen muss, dass meine Tochter schon Interesse bekundet hat an dem einen oder anderen Produkt.
Ja, wir werden vielleicht nochmal informieren, wer die Sour Challenge, die interne bei Foodwatch gewonnen hat. Bis dahin bedanke ich mich, Luise, an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast von uns gefällt, dann teilt ihn doch gerne an Freunde und Bekannte. Hinterlasst vielleicht auch eine Bewertung im App Store und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Kritik habt, gerne an podcast@foodwatch.de oder auch über Signal. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten sage ich tschüss.
Macht's gut.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.